Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Sigrid Brinkmann.
Willkommen zur Kultur vom Tage. Mit Mitte 20 kam der in Italien geborene Pierre Cardin als erster Schneider zu Dior. 1950 gründete er sein eigenes Unternehmen und schuf einen neuen Look. Knallig, spacig, geometrisch, androgyn.
Fashion must be tomorrow.
Für mich bedeutet Mode morgen. Was ist Mode? Morgen. Niemals gestern.
Not yesterday.
Pierre Cardin ist im Alter von 98 Jahren gestorben. Wir sprechen über seine Lust an der Mode und seinen Designer-Elan. Mit den Augen eines Touristen vom Mars hat der New Yorker Journalist Tobias Tenenbaum das Vereinigte Königreich erkundet. Wir sprechen nach dem Last-Minute-Abkommen mit der EU über Erfahrungen, die in sein Buch Allein unter Briten eingeflossen sind. Remote Chaos Experience. Wir berichten über ein virtuelles Treffen, das der Chaos Computer Club organisiert hat. Mit futuristischen, körperbetonten Kollektionen und ungewöhnlichen Materialkombinationen brachte Pierre Cardin frischen Wind in die Pariser Szene. Und die Designerkollegen waren nicht erfreut, als er dann auch noch damit begann, zeitgleich zu den Präsentationen neuer Haute Couture Prêt-à-porter-Mode ins Kaufhaus zu bringen. Am Vormittag des 29. Dezember ist der französische Modeschöpfer Pierre Cardin im Alter von 98 Jahren in einem Vorort von Paris gestorben. Der Kunstpalast Düsseldorf hat ihm 2019 die erste umfangreiche Präsentation seiner Kreationen und Accessoires in Deutschland gewidmet. Barbara Till hat die Schau seinerzeit kuratiert. Mit ihr habe ich am Abend gesprochen. Ich grüße Sie, Frau Till.
Hallo.
Pierre Cardin steckte seine Haute Couture Models in Overalls aus Plastik und metallisch glänzende Bodysuits. Seine Kollektionen nannte er Star Trek und Cosmocore. Er nutzte knallige Farben, androgyne Schnitte, alles Mögliche. Hat er über all die Jahrzehnte hinweg ein sicheres Gespür behalten für das sich wandelnde Lebensgefühl und die neuen Formen, die es brauchte?
Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Was Pierre Cardin nämlich hatte, er hatte diesen Instinkt für dieses skulpturale, provokante, futuristische. Doch alles, was er so in die Hand nahm, er hat immer sehr global gedacht. Nie war er eigentlich in so einer bestimmten Zeit verhaftet, sondern immer versuchte er ein Stück weit seiner Zeit voraus zu sein. Und das ist so das Elixier gewesen, was diese Mode von Pierre Cardin eigentlich so ganz besonders gemacht hat.
Pierre Cardin ist sehr alt geworden. Er sagte, dass er jeden Morgen aufwache mit der Lust, Entwürfe zu zeichnen. Das heißt, er erneuerte sich ja kontinuierlich. Gibt es ein Jahrzehnt oder eine Periode, die Sie als besonders großartig, als bahnbrechend empfinden?
Also ohne Zweifel sind die 60er Jahre sind wirklich bahnbrechend gewesen. Insofern, in den 50ern hat er im Herrenmodedesign eine Menge interessanter Outfits herausgebracht, also zum Beispiel den sogenannten Zylinderanzug, den die Beatles dann sehr populär gemacht haben. Dazu muss man sagen, das war ein super Zufall. Die Beatles waren in Paris, sind bei Pierre Cardin in seinem Geschäft vorbeigekommen und fanden diese eng geschnittenen Anzüge ganz fabelhaft und haben sie einfach gekauft. Das war eine Marketingstrategie, die aber Pierre Cardin nicht in der Hand hatte, sondern die sich ergeben hat. Aber ab Mitte der 60er Jahre mit der Space Collection und dieser ganzen futuristischen Ideen, die die ganze Welt eigentlich umtrieb, da ist er richtig bekannt geworden und hat eigentlich mit seinen Designs, sei es Catsuits, sei es Rollkragenpullover, Overalls, Lackminis, damit hat er wirklich Meilensteine gesetzt und er hat wie kein Zweiter hat er es eigentlich verstanden, auch seine Catwalks dann wirklich zu Medienereignissen zu machen. Lange bevor das dann so Ende der 80er, 90er Jahre ganz normal war, dass so ein Catwalk ein Medienspektakel war, hat er das mit Musik, mit Mannequins und männlichen Models, das war auch hochinteressant, dass er Männer und Frauen zusammen auf den Laufsteg geschickt hat, was damals ein absolutes Novum war. Überhaupt nicht denkbar. Und all diese Dinge hat er ganz bewusst in die Hand genommen und strategisch wirklich geplant.
Stand er eigentlich in großer Konkurrenz zu Paco Rabanne und André Courrèges, die ja auch futuristisch wirkende Outfits sehr geliebt haben?
In der Modebranche in Paris, merkwürdigerweise, spricht man nicht darüber. Also wenn man anlässlich der Schau, ich hatte ihn einmal getroffen, auch so gefragt, wieso die Verbindung eigentlich zu seinen übrigen, gerade zu seinen stärksten Konkurrenten war. aber da wird einfach Stillschweigen halten. Ich denke ja, aber jeder hat für sich auch so seinen Bereich, seine Nische gefunden. Also Pierre Cardin ist ja sehr bekannt für seine poppigen, skulpturalen, provokanten Outfits. Und André Courrèges und gerade Paco Rabanne, das waren diese metallischen Rüstungen, eigentlich für die sie bekannt geworden sind. Also ich glaube, mit wem ihm eine große freundschaftliche Feindschaft verbunden hat, war mit Lagerfeld und auch ein Stück weit mit Yves Saint Laurent. Beide haben bei Christian Dior gelernt. Und da war schon von vornherein, war natürlich schon ein großer Konkurrenzkampf und auch Konkurrenzgedanke vorhanden, das zweifellos. Aber wie weit sich das weiter ausgebreitet hat, darüber schweigt Paris.
Pierre Cardin hat es geschafft, bis zuletzt allein Eigentümer seines 1950 gegründeten Unternehmens zu bleiben. Und nicht nur das, er hat ein Imperium aus über 800 Fabriken und Lizenzen weltweit geschaffen und unter seinem Namen ja auch Mineralwasser, Essbestecke, Plattenspieler, Bettwäsche, Uhren und natürlich Parfum vermarktet. War er auch in dieser Hinsicht unschlagbar?
Ich glaube, Branding kann man in einem Atemzug mit Pierre Cardin nennen. Also keiner hat es verstanden, schon ab den 60er Jahren seinen Namen so lukrativ zu vermarkten. Und das ein Stück weit auch aus der Idee heraus, dass er gemerkt hat, dass er schon sehr früh kopiert wurde. Und daraufhin hat er angefangen, ganz besonders in Amerika Lizenzen zu verkaufen. 1988 hatte er über 800 Lizenzen in 97 Ländern und hat sage und schreibe wohl $1 Milliarde pro Jahr damit gemacht. Also unglaubliche Summen, Sachen, von denen sich später Modeschöpfer eigentlich nur träumen konnten. Und auch dieser Gedanke, immer alles in der eigenen Hand zu haben. Also es ist, ich habe am Anfang immer gedacht, ach ja, der kommt einmal ein paar Monate, vielleicht lässt er sich in sein Office chauffieren. Aber er ist tatsächlich sehr oft da gewesen und hat noch bis zum Schluss versucht, Kollektionen auf den Weg zu bringen. Und einer der größten Märkte war nach wie vor, das hat man hier in Europa vielleicht gar nicht so mitgekriegt, China. Da ist er geliebt und bewundert worden. Er hat eine riesen Kollektion in China noch vor 2 Jahren auf den Markt gebracht. Also es ist unglaublich gewesen, was man, wenn man sich mit der Person beschäftigt hat, was für ein Energiebündel das war, bis in dieses hohe Alter hinein.
Mit viel Kauflust auch. Er besitzt ein Pariser Theater, das in ein Kulturzentrum umfunktioniert wurde. Er hat Schlösser, Hotels und Edelrestaurants wie das Maxims gekauft. Nun sagen Kritiker, dass die Allgegenwärtigkeit der Marke Cardin die Begehrlichkeit nach seinen Produkten vielleicht ein bisschen herabsetzen könnte. War Pierre Cardin ein Mann, der sich wenig darum scherte? Sie hatten ja eben auch beschrieben, dass die Modewelt die Branche doch eher diskret umgeht und vermutlich nicht offen lästert. Aber jemand, dem es egal war, was die Zunft über ihn dachte?
Ich glaube, es war ihm nicht ganz egal. Aber was für ihn ganz wichtig war, er hat sich sehr stark auf seinen Instinkt verlassen. Und dieser Instinkt war für ihn untrüglich und deswegen auch der Kauf des Maxims. Oder was er bis zum Schluss gemacht hat, er hatte in der Nähe von Lacoste, das ist ein kleines Städtchen an der Côte d'Azur, da hat er das Castel des Sartes gekauft und hat dort immer wieder Kulturfestivals abgehalten. Jedes Jahr gab es das. Was ihn immer bewegt hat, war für die Kultur da zu sein. Mode war eine wichtige Sache, aber was ihn eigentlich noch mehr bewogen hat, fasziniert hat, war das Theater, war die Musik. Deswegen auch dieses Faible für dieses Theater, was er an der Champs-Élysées hatte. Und all diese Dinge, dieses vereint sein zu können in der Kunst, das war für ihn wichtig. Genauso wie er Möbel entworfen hat, recht erfolgreich sogar. Er hat sich immer wieder in neue Abenteuer gestürzt. Kulturelle Abenteuer, künstlerische Abenteuer und ist in dieser ganzen Sache extrem aufgegangen. Also diese Rastlosigkeit, ich glaube, das kommt auch davon, er stammt aus einer großen Familie, er war das jüngste Kind von 11, hat noch 10 andere Geschwister, mit seinen Schwestern war sehr eng verbunden. Eine Familie, die aus Italien stammte und 1926 dann emigrierte, also zu dem Zeitpunkt einfach eine Familie mit Migrationshintergrund war, also Underdogs, der es beweisen wollte, dass er es schafft. So ein Stück weit hat er eine Karriere gemacht, so im Sinne des American Dreams, so wie Andy Warhol. Aus kleinen Verhältnissen und das große Ziel war, berühmt, viel Geld zu verdienen, bekannt zu sein. Und das hat er, Andy Warhol hat es in der Kunst gemacht und hat gesagt, jeder kann für 15 Minuten berühmt sein. Und Pierre Cardin hat es im Grunde mit seiner Mode gemacht, indem er gesagt hat, ich versuche, die Mode zu demokratisieren. Das heißt, Mode, auch hervorragende Mode, soll auch für jedermann erschwinglich sein. Und das war ein Stück weit auch der Antrieb, warum er meinetwegen dann Strümpfe beim Discounter mit seinem Namen versehen hat, Unterwäsche, Bettwäsche. Jeder konnte sich ein Stück Luxus mit Pierre Cardin gönnen. Und das war ihm schon sehr wichtig. Und das war keine Attitüde, sondern das kam aus dem tiefsten Inneren bei ihm.
Der Modeschöpfer Pierre Cardin ist am Dienstag im Alter von 98 Jahren in Neuilly gestorben. Barbara Till hat ihn erinnert. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch, Frau Till.
Dankeschön.
Seitdem die Briten 2016 dafür stimmten, die Europäische Union zu verlassen, hat man sich den Kopf darüber zerbrochen, warum die Abschottung von einem Teil der Bevölkerung und der Politik so vehement gewünscht wird. Der New Yorker Theatermacher und Journalist Tuvia Tenbaum ist Autor von Büchern, für die er kreuz und quer durch verschiedene Länder gereist ist. Mit dem Ziel herauszufinden, was die Mentalität der Leute ausmacht und welche nationalen Marotten sie pflegen. Zuletzt hat Tenbaum das Leben im Vereinigten Königreich betrachtet und das Buch allein unter Briten veröffentlicht. Kurz bevor Großbritannien nun auf den letzten Drücker ein Handelsabkommen mit der EU geschlossen hat, habe ich Tuvia Tenbaum angerufen. Zu seinem Arbeitsprinzip gehört es, die Gesellschaft, die er verstehen will, mit den Augen eines Touristen vom Mars zu betrachten. Was stach ihm ins Auge, als er den Fuß auf den Boden des UK setzte?
One of the interesting things is that I wouldn't know otherwise.
Wirklich interessant war zu erleben, und ich konnte mir das vorher so nicht vorstellen, wie sehr das Land von der Monarchie geprägt ist. Denn real betrachtet verfügt die Monarchie ja über keinerlei Entscheidungsmacht, anders als der Premierminister oder die Abgeordneten des Ober- und des Unterhauses. Das Vereinigte Königreich ist eine Klassengesellschaft. Jeder gehört zu einer anderen Klasse. Alles ist so ausdifferenziert, wie bei Blutgruppen. Und je höher du auf der sozialen Leiter stehst, desto mehr schauen die Leute zu dir auf. All diese Bewunderung und Liebe zur Königin und dem monarchischen Prinzip ist befremdlich und zugleich beeindruckend. Mich erinnert das Klassensystem an die Mafia. Da kommst du nicht raus, egal wie viel Geld du hast. Das Englisch, das du sprichst, definiert dich, so wie deine soziale Stellung. Es gibt das blaue Blut und das andere. Das ist schon interessant.
Sie haben mit Klempnern und Pizzalieferanten geredet, mit Lords des britischen Oberhauses, das haben wir eben gehört, auch mit Fernsehprominenz, mit Pastoren und Rabbinern, mit muslimischen Händlern und Leave-Demonstranten, mit Soldaten, Müttern, Biertrinkern, Adligen und Verarmten. Wie sehen sich die Leute selber?
Die Briten sehen sich selbst als ein einzigartiges Volk. Und da landet man dann beim Brexit. Sie empfinden sich als etwas Besonderes. Sie denken, sie sind die Klügsten. Hören Sie sich Leute aus der Finanzwelt in London an. Selbst wenn der Brexit erstmal alles den Bach runtergehen lässt, glauben sie fest daran, dass sich nach einer kurzen Zeit alles wieder richtet. Weil es eben niemanden gibt, der das Finanzwesen und die Ökonomie besser versteht als wir, die Briten. Wenn London ein Finanzzentrum der Welt ist, dann nicht, weil man uns etwas schenkt, sondern weil wir es verdienen. Außerhalb von Großbritannien denken die Leute, dass es bei der Abstimmung für den Brexit für die Leute um Geldgewinn ging. Nein, es geht um Freiheit.
Viele empfinden die Briten ja eher als reservierte Menschen. Sie, Tuvia Tenbaum, sind bekannt dafür, sehr direkte Fragen zu stellen, bewusst distanzlos zu sein, aber auch eben ein gutes, starkes Gespür zu haben für Loyalitätsfragen. Wie sind die Leute mit dieser Entschiedenheit klargekommen?
Das war interessant, denn die Briten, besonders die Engländer, denken um die Ecke. Man meint, die arbeiten alle im Außenministerium. Die sind alle Diplomaten. Aber ich habe den Trick ziemlich schnell kapiert. Leuten in der Hierarchie stellt man Fragen von hinten herum. Ich habe zum Beispiel einen jüdischen Lord getroffen. Er war Generalmanager bei Marks & Spencer. Sehr erfolgreich. Ein reicher, angesehener Mann. Und ich habe ihn gefragt, was halten Sie vom Antisemitismus der Labour-Partei? Seine prompte Antwort war, Wenn Sie mir politische Fragen stellen wollen, vergessen Sie es. Ich gehe, auf der Stelle. Also habe ich dieselbe Frage anders formuliert und gesagt, vergessen wir die Politik. Erzählen Sie mir, wie Sie sich als Jude fühlen, wenn Sie auf die Labour-Partei schauen. Seine Antwort hat mich schockiert. Ich habe ihn im Oberhaus interviewt. Er sagte mir, ob er ins Parlamentsgebäude hinein oder hinaus ginge, ob nach Hause oder sonst wohin, er habe immer eine kleine Tasche bei sich. In ihr stecke sein Pass und Geld in 27 verschiedenen Währungen. Warum das denn? Nur für den Fall, dass sie mich zwingen, dieses Land zu verlassen, weil ich Jude bin.
Dass Juden sich im UK, auch Politiker, gutgestellte Leute, religiöse Menschen so defensiv verhalten, ist das eine. Es hat vielleicht auch damit zu tun, dass sie Briten getroffen haben, die sehr fixe Ideen über Juden kultivieren, möchte man fast sagen. Sie halten auf jeden Fall fest daran. Jeremy Corbyns Vollstrecker, den Red Pete oder Pete Wilsman, haben sie getroffen. Er meinte, die israelische Botschaft würde zum Beispiel hinter Jeremy Corbyns antisemitischen Bemerkungen und Provokationen stecken, kurzum, ihn manipulieren. Peter Wilsman hat seinen Posten verloren, wegen Aussagen, die sie Tuya Tenbon ihm entlockt haben. Und später haben sie ja dann auch Corbyn aus der Labour-Partei ausgeschlossen, selbst wenn er inzwischen wieder aufgenommen worden ist. Sie sind ihm selber begegnet. Ein jovialer, antisemitischer Typ, aber kein Teufel. Was kann man von ihm halten?
Jeremy Corbyn ist ein interessantes Phänomen, weil der ganze Antisemitismuskomplex ihm angelastet wurde. Aber das ist falsch. Antisemitismus ist in Großbritannien weit verbreitet. Man begegnet ihm bei Leuten der Labour-Partei genauso wie bei den Tories. Ich habe Jeremy Corbyn zweimal getroffen. Er ist ein freundlicher, warmer Mensch. Seine Sprache ist weich. Als Person mochte ich ihn, obwohl ich mit ihm nicht übereinstimme. Aber die Quelle des gegenwärtigen Antisemitismus ist er nicht. Er hat ihn nicht erfunden. Großbritannien, das ist eine schockierende Tatsache, ist ein sehr antisemitisches Land. Ich bin gerade in Moskau. In Großbritannien habe ich täglich antisemitische Dummheiten und Anschuldigungen gehört. Ich bin jetzt schon mehr als 2 Wochen in Russland. Ich habe viele Leute getroffen und bis jetzt nicht eine antisemitische Bemerkung zu hören bekommen. Auch nichts über die Boykottbewegung BDS. Sicher gibt es hier irgendwo Antisemitismus, aber er äußert sich nicht so offen. In der britischen Gesellschaft scheint er mir tief verwurzelt zu sein. In jeder Stadt stößt du darauf. Das macht Angst.
Sie schreiben Tuvia Tenbaum auch über das soziale Gefälle, das Sie im UK wahrgenommen haben. Es ist krass, Geld und Ruhm hier, Armut und das Grab dort. Man weiß nicht, ob den ärmeren Schichten so klar ist, dass der Brexit sie noch sehr, sehr viel ärmer machen wird. Wir haben hier ja jeden einzelnen Zug in den Verhandlungen um ein Handelsabkommen verfolgt. Interessiert das die Mehrheit der Inselbewohner überhaupt oder sind sie einfach nur zufrieden mit sich selbst?
Die soziale Kluft ist sehr groß. Es gibt Leute, die haben wirklich nichts und auf der anderen Seite sieht man diesen immensen Reichtum. Menschen leben in Palästen, im Überfluss und andere auf der Straße. Das ist traurig zu sehen, aber die Wirklichkeit. Ich komme auf den Brexit zurück. Leute haben nicht aus Geldgründen dafür gestimmt, sondern aus nationalistischen Gründen und weil sie sich für einzigartig halten. Am Ende des Tages sagen sie sich, ja, es wird hart, aber Hand aufs Herz. Wir gehen da als Gewinner raus, weil wir stark und klug sind und die sinnlosen EU-Vorschriften nicht befolgen. Sie leben in einem Königreich.
2021 soll Ihr Buch allein unter Briten in der englischen Fassung erscheinen. Hoffen Sie auf Einladung nach Großbritannien?
Das hoffe ich doch, aber ich weiß es natürlich nicht. Übrigens wird das Buch in der englischen Ausgabe anders heißen. Nicht allein unter Briten, sondern The Taming of the Jew, also die Zähmung des Juden. Das ist dann doch ein sehr anderer Titel. Mal sehen, was die Briten damit anfangen.
Tuvia Tenbaum, Journalist aus New York. Sein Buch Allein unter Briten ist im Frühjahr im Surkamp Verlag erschienen. Vor so ziemlich genau 100 Jahren ging in Deutschland die erste Radiosendung über den Äther. Das Hören bleibt beliebt, Radio ist ein schnelles Medium, aber die Hörgewohnheiten haben sich verändert. Natürlich werden Sendungen analog verfolgt, aber Podcast-Angebote werden immer stärker genutzt. 24 Millionen Deutsche hören sie über Apps und Streaming-Portale. Manche deutschsprachige Podcasts erreichen über 1 Million Hörerinnen. Das NDR-Corona-Update des Virologen Christian Dosten gehörte zu den meistgefragten. Johannes Nichelmann stellt uns 3 andere Podcasts vor, die in diesem Jahr besonders hörenswert sind.
Vor 15 Jahren verbrannte Orialo im Polizeigewahrsam.
Ja, Polizeirevier, wir brauchten mal einen Wagen hier und zwar Notarzt für den, der im Gewahrsam ist. Ich weiß es nicht, meine Kollegen sind alle unten, es kommt Rauchschwan raus. Ja.
Der 36-jährige Sierra Leona war an Händen und Füßen gefesselt. Die Beamten behaupten bis heute, er habe sich selbst angezündet.
Was am 7. Januar 2005 geschah, lässt mich nicht los. Auch heute nicht.
Die Autorin Margot Overath hat über ein Jahrzehnt zum Fall recherchiert. Zu einem Fall, in dem die Justiz des Landes Sachsen-Anhalt bis heute versagt hat.
Nach allem, was über die Jahre herauskam, besser gesagt stückchenweise ans Licht gezerrt werden musste. Dass deutsche Polizeibeamte einen wehrlosen Menschen töten, gar einen Mann in ihrem Gewahrsam in Flammen setzen, der Gedanke galt über ein Jahrzehnt schlicht als Tabu. Und doch spricht sehr viel dafür, dass es so war.
Die Autorin, im Erzählertext gesprochen von der Schauspielerin Eva Meckbach, spricht mit Angehörigen und Freunden, mit Ermittlerteams, mit Polizisten und Juristen und enthüllt Stück für Stück das Unfassbare. Und sie zeigt, welches System hinter der Gewalt steckt. Dass Orialo womöglich nicht das einzige Opfer der Polizeibeamten von Dessau gewesen ist. Eine aufwendig erzählte WDR-Podcast-Doku, die besonders im Jahr von Black Lives Matter für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Auch die Süddeutsche Zeitung und die Podcast-Plattform Fayo von Pro7Sat1 widmeten sich in diesem Jahr den Abgründen unserer Gesellschaft.
Ich sehe auch, dass der NSU wie eine Ikone geworden ist für die rechte Szene.
Wir hatten keinerlei Erklärung, wer es gewesen sein könnte.
Ich habe ja mehrfach davon gesprochen, dass das für mich die größte Niederlage des Rechtsstaats war, die ich in meiner ganzen Amtszeit erlebt habe.
SZ-Redakteur Vincent Vitus Leitgelb ist der Ich-Erzähler dieses 8-teiligen Podcasts. Er will in seiner Recherche herausfinden, weshalb Behörden und Politik die Gefahr des selbsternannten nationalsozialistischen Untergrunds unterschätzt haben. Und er fragt, ob sich das alles wiederholen könne.
Aber beginnen will ich Sie lieber an dem Punkt, an dem viele gesagt haben, jetzt ist dieser NSU-Komplex, dieses Thema NSU abgeschlossen. Das war im Jahr 2018, am Ende des NSU-Prozesses, als ein Gerichtsurteil über die NSU-Taten gesprochen war. Denn da hat in Wahrheit überhaupt nichts aufgehört.
Recherchiert hat Leitgelb gemeinsam mit der SZ-Gerichtsreporterin und Rechtsextremismus-Expertin Annette Ramelsberger. Sie hat jeden Tag des NSU-Prozesses begleitet.
Ich zucke vor allem immer dann zusammen, wenn plötzlich vom Innenministerium verkündet wird, jetzt ziehen wir alle Register. Jetzt haben wir die Dimension erkannt. Ganz neue Dimension. Da frage ich mich, was war denn 2011?
Die beiden Journalisten liefern in ihren Gesprächen Analysen dazu, wie der NSU überhaupt entstehen konnte. Sie sprechen auch mit anderen Experten und mit Menschen, die Opfer des Terrors sind. Ein Einblick in die rechten Netzwerke Deutschlands, die natürlich noch immer aktiv sind. Deutsche Abgründe. Der Podcast liegt sowohl bei der Süddeutschen Zeitung als auch auf der Audioplattform Fayo hinter einer Bezahlschranke.
Deutschland, Deutschland.
Um Deutschland geht es auch in dieser neuen Produktion von WDR und NDR.
Eine der glücklichsten in meinem Leben.
Hey, wir sind Rike und Jule und das ist unser Podcast Cool Kids. Hier sprechen wir alle 2 Wochen über das Leben mit der Einheit. Was hat uns geprägt? Wie sind wir aufgewachsen? Und was bewegt uns in Ost- und Westdeutschland aktuell?
Jule Wasabi und Friederike Schicht sind im 30. Jahr der Deutschen Einheit nicht die einzigen Nachwendekinder, die sich für einen Podcast entschieden haben, um über eine Generation zu sprechen, die zwar die DDR und den Fall der Mauer nicht bewusst erlebt hat, aber natürlich dennoch von der Wiedervereinigung mitgeprägt wurde.
Wann hast du zum allerersten Mal dieses Ost- und Westding erlebt und was hat's mit dir gemacht?
Auch der Dresdner Journalist Lukas Görlach schaut zum Beispiel in Keine Jungpioniere auf dieses Ostdeutschland. Ebenso startete der RBB ein ähnliches Angebot.
Heute geht es um ein Thema, das mich immer wieder wütend und gleichzeitig ohnmächtig macht. Wir sprechen über Rassismus und Nazis und fragen uns, ist der Osten wirklich rechter als der Rest der Republik und wie sieht es eigentlich im Westen aus?
Die junge Generation in Deutschland.
Was Kohl Kids so spannend macht, ist, dass die beiden Nachwendekinder auch darauf schauen, was die Wiedervereinigung mit dem Westen und den Westdeutschen gemacht hat. Sie liefern erfrischende Perspektiven auf dieses Land, ohne in den seit 30 Jahren gelernten und zu jedem Wiedervereinigungsjubiläum hervorgekramten Floskeln zu fahren. Ein gutes Generationenporträt.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von Gabi Wuttke.
Der auch in Deutschland geschätzte Kulturmäzen Osman Kavala muss weiter im Gefängnis bleiben. Das türkische Verfassungsgericht lehnte es ab, ihn nach mehr als 3 Jahren aus der Untersuchungshaft zu entlassen. Die Inhaftierung bedeute keine Verletzung von Kavalas Rechten, urteilte das höchste Gericht der Türkei. Das Mehrheitsvotum fiel einem Gerichtssprecher zufolge allerdings denkbar knapp aus. 7 der Richter hätten dafür gestimmt, den 63-Jährigen freizulassen, 8 waren dagegen. Vorgeworfen wird Kavala Spionage und Beteiligung am Putschversuch gegen Präsident Erdogan 2016.
Kavalas Fall ist ein Paradebeispiel für die Willkür der türkischen Justiz unter dem Einfluss der Politik, sagen Kritiker. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte urteilt schon vor einem Jahr. Die Türkei muss Kavala sofort freilassen. Anfang des Monats fordert der Europarat, das Urteil endlich umzusetzen. Ankara ignoriert das alles.
Katharina Wagner freut sich, dass Kulturstaatsministerin Monika Grütters veraltete Strukturen erneuern möchte. Seit 2015 alleinige Chefin der Richard-Wagner-Festspiele in Bayreuth stelle sie seit Jahren Fragen, die der Festspiel GmbH, deren Mitarbeitern und nicht zuletzt der Leitung ein zeitgemäßes, effektives Arbeiten auf weiterhin höchstem künstlerischen Niveau ermöglichen, zitiert die Passauer Neue Presse die Intendantin. Die Kulturstaatsministerin hatte angekündigt, Satzungen und Gesellschafterverträge überprüfen und das Publikum in den Mittelpunkt stellen zu wollen. Der Bund hält wie Bayern und die Gesellschaft der Freunde von Bayreuth 29% der Anteile an der Gesellschaft, die Stadt Bayreuth 13%. Wenige Wochen nach seinem 90. Geburtstag ist der Komponist Paul-Heinz Dittrich gestorben. Der Schüler von Paul Dessau war in Sachsen geboren worden und hatte bis 1960 in Leipzig und Berlin studiert. Der Professor für Komposition arbeitete in den frühen 80er Jahren auch in Italien und Frankreich. 1990 ging Dittrich an die Hochschule für Musik Hans Eisler und gründete ein Jahr später das brandenburgische Kolloquium Neue Musik. Jens Schubbe, Dramaturg an der Philharmonie Dresden, sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Es ist jemand, der eine hochexpressive Musik geschrieben hat, die auch hochkomplex sein konnte, vielschichtig und immer von einem unbedingten Ethos des Komponierens getragen war, von Anfang bis Ende. Wenn man sein Lebens- und Schaffenswerk überblickt, fällt eines auf. Er ist ganz konsequent seinen Weg gegangen und dieser Weg war ganz gewiss ein steiniger.
Wie wirken sich festgefahrene Strukturen im Kulturbetrieb aus? Diese Frage wollen die Kulturminister der Länder im kommenden Jahr beantworten. Dann führt Klaus Lederer aus Berlin die Runde. Der Politiker der Linkspartei kündigte an, Prozesse zum Abbau von Diskriminierung anstoßen zu wollen. Es sei eine permanent notwendige Auseinandersetzung, um strukturelle Veränderungen vorzunehmen, Machtverhältnisse unter die Lupe zu nehmen und diskriminierungsfreie Räume zu schaffen, so Berlins Kultur. Senator. Ganz oben auf der To-Do-Liste der Minister stehe aber die Wiederbelebung der Kulturen nach dem Corona-Lockdown. Derzeit bereite die Runde der Kulturminister im Auftrag der Kanzlerin und der Ministerpräsidenten eine entsprechende Strategie vor.
Traditionell treffen sich zwischen den Jahren Leute mit Interesse an digitaler Technik und Kultur auf dem Chaos Communication Congress. Der Kongress wird vom Chaos Computer Club veranstaltet und den Organisatoren geht es in diesem Jahr nicht anders als den meisten. Die Aktivitäten finden im digitalen Raum statt, weshalb der Kongress 2020 Remote Chaos Communication Congress heißt. Markus Richter hat ihn für uns beobachtet. Schönen guten Abend.
Hallo und guten Abend.
Morgen ist der letzte Kongresstag. Die meisten Vorträge sind also schon gelaufen. Gab es ein dominantes Thema oder einen deutlich hervorstechenden Schwerpunkt?
Überraschenderweise oder eigentlich nicht. Es ist gefühlt tatsächlich das ganze Programm so ein bisschen diffuser als die Jahre zuvor und auch ein bisschen kleiner. Das kann aber natürlich an der neuen Form liegen, die auch, glaube ich, relativ kurzfristig erst entschieden wurde. Aber es ist dann alles dabei, für was sich der Chaos Communication Congress auch sonst interessiert. Also Überwachung durch Geheimdienste, Wahlcomputer, Hardware-Hacking, netzpolitische Diskussionen bis hoch zur EU-Ebene. All das ist also dabei. Auch Corona ein bisschen nicht bestimmt. Also es gab so einen Vortrag zur Gerechtigkeit von Impfstoffverteilung, aber das kam als Thema dann eher so als Rahmung vor, um zum Beispiel darüber zu diskutieren, wie gesellschaftliche Diskussionen geführt werden können, wenn wissenschaftliche Erkenntnisse ignoriert werden. Es geht ja auch technisch interessierten Menschen häufiger mal so. Oder Internet of Telemetry, ich weiß, was du letzten Lockdown getan hast. Das ist ein Vortrag über Überwachungsszenarien durch Geräte, die zu Hause ans Netz angeschlossen sind. Aber das Thema wäre auch ohne die Pandemie, denke ich, so oder so gekommen.
Der Schriftsteller Cory Doctorow hat einen Vortrag gehalten. Er spricht im Hinblick auf die Zukunft immer wieder drastische Warnungen aus. Was war der Tenor seiner Rede?
Eben jener, eine drastische Mahnung, dass wir nicht in eine Dystopie gänzlich versinken. Er mahnt vor der Macht der Monopole und hat so eine kleine Geschichtsstunde gegeben. Wie wurde eigentlich das Internet von so einem Nerdtraum zu einem gesellschaftlichen Raum, der eben von diesen Monopolen bestimmt wird?
The thing that technologists fail to understand was the relationship of monopolism to technology and the economy as it was emerging in the early days of the technology revolution.
Man hört ja also auch, bei den Vorträgen läuft nicht alles ganz fehlerfrei beim Chaos Communication Congress. Und er sagt hier, die Techniker oder die Technikfans haben die wirtschaftliche Wirkmacht verkannt und zeichnet dann die ersten Erfolge und dann aber das spätere Fehlschlagen staatlicher Regulierung nach und erklärt, dass der immer so gelobte freie Markt dazu geführt hat, dass die Monopole unaufgreifbar werden, weil sich momentan Investoren, und ohne die geht es nicht, weigern, direkte Konkurrenz zu den großen Monopolen zu finanzieren. Seine Lösung? Er hoffte auf zwei Schritte. Einmal so eine gemeinschaftliche, gesellschaftliche Bewegung aller Technikinteressierten, ähnlich dem Umweltschutz von früher. Und
my hope is that we can arrive at a world in which our Oppenheimers decide to put down their tools before they make their atom bombs.
Also er hofft auf einen Oppenheimer-Moment bei Leuten, die in der IT arbeiten. Der Atomwissenschaftler hatte ja bei der Entwicklung der Atombombe mitgeholfen und später dagegen gekämpft. Und das wünscht sich Doctorow halt auch von allen, die mit Technik und Digitalisierung zu tun haben.
Sie haben eingangs gesagt, Markus Richter, dass es keinen eindeutigen Schwerpunkt gab. Was ist Ihnen bei alledem trotzdem aufgefallen?
Was ich ganz spannend fand, dass immer wieder vorkam, die digitale Bildung und die tatsächlich auch dann im Rahmen der Krise so ein bisschen, weil die wurde ja dieses Jahr in Verruf geraten, weil durch Schulschließungen, es gab dann keine digitalen Angebote, die Angebote waren dann nicht so gut und hier haben die HackerInnen wirklich gezeigt, was sie können. Also da gibt es wirklich alles so von Klimaanlagen selbst bauen für die Schule oder Luftfilteranlagen, Vorstellungen von Open Source Software für LehrerInnen, also das könnte man wirklich als Bildung da sich angeguckt haben, sogar dahin dazu, wie schulische Bildung in die digitale Zeit und die neue Gesellschaft angepasst werden müssen, mit historischem Rückbezug auf die Lehren des Bauhaus, wo es ja darum ging, Theorie und Praxis immer sehr gut zu verzahnen und auch ganz konkrete Lösungen. Also zum Beispiel hier aus Berlin, da gibt es eine Initiative Cyber for Edu, die Videoconferencing datenschutzfreundlich anbietet und da ist jetzt im Rahmen des Kongresses bekannt geworden, die arbeiten ab nächsten Jahr ganz offiziell zusammen mit den Berliner Schulen und dem Berliner Senat.
Virtuelle Konferenzen sind dieses Jahr nichts Besonderes. Trotzdem kann man von Hackerinnen und Digitalkünstlerinnen erwarten, dass sie ein bisschen was Außergewöhnliches aufziehen, bieten. Was gab es da zu sehen?
Sie haben eine sogenannte 2D-Welt, die RC3-Welt gebaut. Das ist wie so ein kleines Computerspiel wirkt. Das sind so ganz detailverliebter Pixelgrafik. Und man geht da rein. Das ist wirklich wie so ein Kongressgelände, wie man das erkennt. Da gibt es so kleine Stände. Da kann man sich wiederum hinbegeben und Leute treffen. Und dieses Treffen geht dann wiederum über Videoconferencing. Also wenn man an so einen Stand geht, dann kommt man halt in so eine klassische Videoschalte. Aber dieses, wie das gestaltet ist, das ist sehr ästhetisch und passt wirklich sozusagen zu diesem technischen Kontext, in dem es jetzt alles gibt. Und was technisch auch ganz interessant ist, man hat so eine kleine Figur um diesen Kreis herum. Und wenn man in diesen Kreis einer anderen Figur hineinläuft, geht sofort ein Videofenster auf und das Mikrofon geht an, also wenn man das vorher erlaubt hat natürlich. Und so fühlt es sich tatsächlich ein ganz kleines bisschen an, wie über das Messegelände, das Kongressgelände gehen und andere fremde Menschen treffen zu können, weil viele haben vorher gesagt, das vermissen sie ein bisschen. Und das ist nicht ein kompletter Ersatz, aber das ist immerhin so eine sehr schöne Lösung und macht viel Spaß und bringt das Gefühl so ein kleines bisschen zurück. Das fand ich wirklich sehr spannend.
Markus Richter hat für Fazit einen virtuellen Kongress beobachtet, organisiert vom Chaos Computer Club. Dankeschön für die Informationen zu dieser Veranstaltung.
Sehr gerne.
Der Gastronomie hat dieses Jahr herbe zugesetzt. Viele Lokale mussten vorübergehend oder endgültig schließen. Den Inhabern des Berliner Restaurants Herz und Niere geht es so. Ihr Lokal war eines der ersten, das ganze Tiere von der Nase bis zum Schwanz als Speisen zubereitet anbot. Mit Erfolg. Die Stammkundschaft wuchs, der Gourmio vergab Sternchen. Am 30. Dezember wird nun trotzdem zum letzten Mal ein Gericht serviert. Mit Michael Köhle, einem der beiden Gastronomen, habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend, Herr Köhle.
Guten Abend.
Mit dem Herz und Niere ist Schluss, aber das heißt ja nicht, dass Sie und Ihr Kompagnon das Kochen aufgeben. Die Freude am Ausprobieren neuer Geschmackskombinationen und Zutaten, die hört deshalb ja nicht auf. Was werden Sie im neuen Jahr tun?
Die hört definitiv nicht auf, um eins vorwegzunehmen. Wir haben uns dazu entschlossen, das Restaurant zum Jahresende zu schließen. Das hat aber weniger mit dem akuten Lockdown oder dem ersten Lockdown zu tun, sondern es war einfach eine sehr bewusste Entscheidung nach 7 erfolgreichen Jahren in einer Zeit, wo Pandemie eben ein Riesenthema ist und in der auch ein neuer Mietvertrag hätte ins Haus gehen müssen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das Restaurant zu schließen zum Jahresende, weil wir einfach nicht wussten, was auf uns zukommt. Um auf die Frage zurückzukommen, neue Pläne sind definitiv am Start. Wir werden die Situation des Schließens gerade ein bisschen ausnutzen. Ich werde das Restaurant als Tante Fichte mit neuem Konzept, mit neuem Gesicht im Frühjahr wieder eröffnen. Und Christoph Hauser, derjenige, der für die Küche verantwortlich war oder immer noch ist bis übermorgen, wird seine eingeweckten Gerichte weiterhin verkaufen, wird auch Kochkurse anbieten und wird sich eben ein bisschen fernab von der täglichen Gastronomie bewegen.
Und wie haben Ihre Kunden, andere Restaurantbetreiber aus Kreuzberg oder überhaupt der Stadt, aber auch die Nachbarn, die Nachricht von der Schließung aufgenommen?
Das waren sehr durchweg eigentlich sehr positive Nachrichten im Sinne von, wir verstehen das, es ist gerade ganz schwer für Gastronomen. Es geht uns selber so, dass wir 1-2 Gastronomen kennen, die aufgrund auch von Liquiditätsengpässen zugemacht haben. Da will ich aber keine Namen nennen. Wir haben durchweg sehr viel positive Resonanz, sehr viel Unterstützung aus dem Bekanntenkreis, aus dem Stammgästekreis, aber auch aus unserem Kiez bekommen. Das hat uns sehr, sehr, sehr positiv gestimmt und das hat mich dann letztendlich auch so positiv gestimmt, um zu sagen, okay, in der aktuellen Zeit ist es super schwierig, ein Restaurant zu verkaufen. Ich nutze die Chance einfach und betreibe es im nächsten Jahr weiter, weil einfach so viel positive Resonanz aus unserem Umkreis gekommen ist.
Wie wichtig ist eigentlich ein Name für ein neu gegründetes Lokal? Herz und Niere, das ist ja doch sehr einprägsam. Ich weiß auch, dass es bei Ihnen vegetarische Speisen gab, aber das lässt der Name ja nicht erkennen.
Es war definitiv so, dass wir uns am Anfang überlegt haben, wie könnte unser Restaurant heißen. Wir haben uns lange über das Konzept unterhalten. Wir haben unzählige Nächte damit verbracht, unsere Vorstellungen auf Papier zu bringen, uns auszutauschen. Und wir kommen beide aus Süddeutschland, Christoph und ich, und da gibt es dieses Sprichwort, das ist was auf Herz und Niere geprüft. Und das fanden wir dann auch für unser erstes Restaurant, für die erste eigene Selbstständigkeit irgendwie sehr passend. Die Realität hat uns dann relativ schnell eingeholt. Die ersten Wochen, Monate, die ersten 2-3 Jahre hatten wir sehr, sehr viel damit zu kämpfen. Wir mussten sehr viel kommunizieren, weil viele uns doch so abschreckend gesehen haben. Es gibt nur Innereien, oh Gott. Es gab 2-3 nicht ganz so schöne Berichte über uns, wo dieses Thema auch sehr ausgeschlachtet worden ist. Und da haben wir tatsächlich dann gemerkt, was ein Name, der sehr prägnant ist, wie der polarisieren kann. Wir kommunizieren mittlerweile sehr, sehr gut, was Herz und Niere für uns bedeutet und bedeutet hat. Und es ist ein Name, der weit über die deutschen Grenzen mittlerweile auch bekannt ist, weil dieses Konzept ganz neu war. Das ist nichts, was wir erfunden haben, aber es war doch schon relativ neu, dass jemand diese Thematik des von Kopf bis Fuß, des ganzheitlichen Kochens so prägnant sowohl mit dem Namen als auch in der Umsetzung vertreten hat.
Wie kann man denn, Herr Köhle, in der Kochszene, in der Gastronomie noch Neues kreieren?
Das ist ziemlich schwer. Ich glaube, dass wir mit unserem Restaurant damals nochmal ein anderes Zeichen gesetzt haben. Wir waren die Vorreiter dieser ganzen regionalitätsbewussten Zero Waste, Nose to Tail, wie es alles heißt. Da waren wir vor knapp 7 Jahren schon ein bisschen die Vorreiter dafür, das Ganze einfach nochmal anders zu sehen und auch anders darzustellen. Und diese Szene hat sich die letzten 7 Jahre wahnsinnig weiterentwickelt und bewusster Konsum ist super wichtig geworden. Und wir sind da sehr, sehr stolz darauf, dass wir auch bis zu einem gewissen Punkt unseren Teil dazu beigetragen haben.
Die Krisenzeit ist ja noch nicht ausgestanden. Mit was für Angeboten hält man sich da über Wasser?
Wir haben leider die Herausforderung, dass wir noch nicht ganz klären konnten, ob wir Unterstützung in der November- und Dezemberhilfe bekommen, weil wir einen sehr großen Umbau mit unserem Restaurant hatten, genau im November, Dezember letztes Jahr, was ja momentan die Grundlage für die Berechnungen sind, wenn man kein Solo-Selbstständiger ist. Diese Hilfen sind notwendig, weil wir sprechen hier einfach, was Personal, was Umkosten, was Miete, was Versicherungen sind, sprechen wir ja schon auf eine Summe, die ja davon lebt oder getragen wird von einem Restaurantbetrieb, der sein volles Volumen ausfahren kann. Derzeit ist es so, dass wir unseren Außerhausverkauf, wir haben eine Marke gegründet vor 5, 6 Jahren, die heißt Weg die Heimat, dass wir hier Gerichte einwecken und die Gäste, die Kunden für 8 bis 12 Euro ein Gericht ohne Beilage kaufen können, wie Königsberger Klopse, ein Rahmgulasch, lecker hausgemachte Rouladen und man kann sich das ganz einfach zu Hause erwärmen. Damit halten wir uns momentan über Wasser und wir halten uns auch insoweit über Wasser, dass wir einfach trotzdem auch noch weiterhin im Gespräch bleiben, auch bei unseren Gästen und die uns nicht aus dem Auge verlieren. Aber im Grunde genommen ist das ein Tropfen auf dem heißen Stein, um einfach die Kosten hochzurechnen und zu decken, die wir einfach jeden Monat zu tragen haben.
Am vorletzten Tag des Jahres schließt in Berlin das Restaurant Herz und Niere. Herr Köhle, ich wünsche Ihnen alles Gute und viel Erfolg.
Herzlichen Dank.
Und nun schaut Ulrike Timm für uns in die Kulturpresse.
Die herrlichsten Geburtstage 2021. So füllt die Zeit ihr neues Feuilleton und bringt große Jubilare des kommenden Jahres schon mal in Stellung. Wobei uns im Titel der große Weltbürger und Komiker Peter Ustinov demonstrativ Edge die Zunge rausstreckt. Denn für Peter Kümmel wäre der vielsprachige Kosmopolit der einzige gewesen, dem er zutraut, Europa im Alleingang zusammenzuhalten. Allein Ustinov würde demnächst 200, ist aber schon seit 16 Jahren tot. Den 100. würde er mit Josef Beuys teilen. Albrecht Dürer dagegen kommt auf stolze 550 Jahre in 2021. Wer wird wohl mehr gefeiert und beguckt? Ihre Waffe war ihr Geist, meint Jens Jessen und vergleicht kühn die Marquise de Pompadour, 300. und Rosa Luxemburg, halb so alt, bloß 150. Geburtstag. Beider Lebenselement war die Politik, wobei die Leute das beim königlichen Bettschatz Ludwigs des 15. noch viel zu wenig wissen. Lässt sich nachholen im kommenden Jahr. Ein lebender Jubilar, wie mag er sich zwischen all den verblichenen Heroes platziert fühlen, ist der große Pianist Alfred Brendel. Er wird 2021 hoffentlich fröhliche und gesunde 90 und meint zur Frage nach seinen berühmten bekümmerten Grimassen beim Klavierspiel, er habe versucht, sie sich abzugewöhnen, hätte aber nur ein bisschen geklappt. Es gäbe eben auch Pianisten, die mit dem Kiefer tremulieren oder die Miene verziehen, als würden sie gleich weinen. Die Taz schaut zurück und widmet sich einer ernsten Frage, nämlich wie viele Fälle ergeben ein Problem? Wie viel Aufarbeitung hat die Polizei nötig, wenn es um rechtsextreme Vorfälle geht?
Eindringlich und kommentarlos wirkt die Liste der rechtsextremen Vorfälle 2020, die Dennis Giesler zusammengestellt hat und die eine eng beschriebene Seite füllen. Vom rechtsextremen Gruppenchat unter Polizisten in Berlin bis zu 67 Suspendierungen in Bayern im April dieses Jahres. Ja, es ist eine kleine Minderheit, aber eben, wie viele Fälle ergeben ein Problem? Man schaut doch recht beklommen auf die lange Taz-Liste. Das ist der Kern des Übels. Keine falschen Vermutungen bitte. Wir sind gesprungen und gelandet in der Süddeutschen Zeitung. Die hat ein Abschiedsgespräch mit Arte-Filmchef Andreas Schreitmüller geführt, der in den Ruhestand geht. Es geht um den Serienhype und Produktionen von Tatort bis Traumschiff. Am Anfang aber steht stets ein Manuskript. Wie merkt man, ob es taugt? Ein wichtiges Kriterium ist, ob es einen selber interessiert, sagt Streitmüller. Und weiter, der RTL-Chef Helmut Thoma hat mal gesagt, der Köder muss ja nicht dem Angler schmecken, sondern dem Fisch. Das ist zwar ein lustiges Bonmot, aber eigentlich eine ganz schreckliche Haltung. Ich habe den Anspruch, das, was ich gut finde, muss man dann so gut machen, dass es funktioniert. Im Zusammenhang des Interviews klingt das weder eingebildet noch naseweiß, sondern nach einem Anspruch, den der Mann bitte weitergeben sollte. Zudem, oft genug gehen die Angler ja leer aus. Fische sind eben nicht so doof. Und damit nochmal kurz zurück zur Zeitbestenliste für 2021. Denn der Pianist Alfred Brendel gibt auf die verständliche, aber immer auch ziemlich hilflos verpeilte Frage, wie man denn von einem Klavierspieler zu einem Künstler werde, eine typische Alfred Brendel-Antwort. An der können wir uns im kommenden Jahr abarbeiten. Man steht auf, macht 10 Kniebeugen, isst 2 rohe Eier und eine Birne, betet 7 Vaterunser, läuft 3-mal ums Haus und verbringt den Rest des Tages vor dem Spiegel, bis man plötzlich sieht, ja, tatsächlich, ein Künstlerkopf.
Ulrike Timm hat für Fazit die Feuilletons vom 30. Dezember gelesen. Ich bin Sigrid Brinkmann und verabschiede mich in die Nacht mit Airtime von Katie Melua.